Und ich glaube persönlich, wir müssen von diesem, was ist normal und was gehört sich, ganz weg. Also ein bisschen umdenken, auf das Individuelle jedes Menschen eingehen und den Menschen so nehmen und akzeptieren, wie er ist. Und ich bin ganz froh und ich sage das auch immer den Kindern und den Jugendlichen, wenn ihr euch nicht sicher seid, dann fragt, weil sie gehen ja alle damit offen um. Und ich finde schon, dass du merkst, dass gerade Kinder und Jugendliche generell weniger Berührungsängste haben.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Pflegende Eltern – Lebensgeschichten. Wir möchten euch die Geschichten von Eltern erzählen, die ihre Kinder in außergewöhnlichen Lebenssituationen begleiten.
In der heutigen Folge spreche ich mit Selina. Sie ist Obfrau des Vereins Unsichtbar. Den Verein hat sie gegründet, um ihr Wissen weiterzugeben und andere Eltern zu unterstützen, die auch ein Kind mit nicht sichtbarer Behinderung haben. Wie sie es geschafft hat, einen Berufswechsel, Familie und Verein erfolgreich zu managen, darum geht's in dieser Folge. Viel Spaß beim Zuhören. Dann sage ich hallo, schönen guten Tag, Selina, schön dich zu sehen.
Hallo, danke, dass ich da sein darf.
Magst du dich für diese Folge kurz vorstellen, wer du bist und wie dein Tag bis heute gelaufen ist?
Mein Name ist Selina Junger. Ich habe mehrere Rollen im Leben und bin jetzt da. Mein Tag, ein stressiger Vormittag, wie man sich's vorstellen kann. Gerade morgens, wenn man die Kinder dann anzieht, gerade wenn es mehrere gibt, startet man in den Tag. Dann bringt man sie zur Betreuung und ich gehe dann meinem Beruf nach, indem ich Kinder begleite mit Beeinträchtigung und ja, habe Feierabend gemacht, zwischendrin noch schnell was gegessen und sitze jetzt hier im Homeoffice und spreche mit dir.
Vielleicht kannst du noch etwas über so ein bisschen deine berufliche Laufbahn erzählen. Das ist ja auch vielleicht ein bisschen ganz spannend zu erfahren.
Also bin ich ursprünglich gelernte Köchin, habe dann aufgrund tatsächlich der Behinderung meines Kindes entschieden, ich sollte im Sozialbereich arbeiten, habe die Sozialpädagogin-Ausbildung gemacht, ein Kinder- und Jugendcoach, die Fachkraft für unterstützte Kommunikation, aufgrund dessen, dass mein Sohn nicht spricht. Also ich wollte ein bisschen mehr wissen, wie das, was man sonst immer den Eltern mitteilt. Genau, und habe dann entschieden, dass das, was ich alltäglich die letzten Jahre durch meinen Sohn erlernt habe, ich ja eigentlich auch für den beruflichen Kontext verwenden kann und bin deswegen dann in den Kinderbetreuungsbereich, um eben da Kinder mit Beeinträchtigung vor Ort zu unterstützen.
Was ist vielleicht das Besondere an einer Ausbildung zur Fachkraft für unterstützte Kommunikation? Wie kann man sich das vorstellen?
Das Besondere ist, dass sie sehr facettenreich ist tatsächlich. Also ob es jetzt über Gebärden zum Beispiel ist, technische Hilfsmittel, Hilfsmittel im Alltag. Also man kriegt wirklich viele Tools an die Hand, um in jeden Situationen den Menschen, der vielleicht keine Lautsprache hat, am besten unterstützen zu können. Und das war mir ganz wichtig, weil ich schon immer mehr Menschen im Leben trefft, die das vielleicht benötigen oder auch Kinder, die später anfangen zu sprechen. Und da ist es natürlich toll, wenn du dann so ein Wissen hast und ich sage immer, deine kleine Mappe bei dir, wo du sagst, ah, ich habe darüber was gehört und ich weiß vielleicht, wie man es umsetzt und das gebe ich auch gern weiter.
Wenn du sagst, du warst vorher Köchin, das ist ja schon noch mal ein bisschen was anderes. Wie war diese Zeit, in der du überlegt hast, praktisch den Beruf wirklich dann zu wechseln und das umzusetzen für dich? Welche Gedanken hattest du dabei?
Also es war keine einfache Zeit. Ich war eigentlich mir immer sicher, dass ich in der Gastronomie in die Rente gehe, auch wenn ich noch so jung bin, war das für mich immer klar. Und es war schon so, dass ich aufgrund der Thematik, die man sonst hat und den Herausforderungen im Alltag für mich entschlossen habe, ich gehe in Hospizkarenz für meinen Sohn, um jetzt die Zeit zu nehmen. Und in dieser Hospizkarenz kamen dann die Gedanken, bin ich richtig da, wo ich bin? Was trage ich in die Gesellschaft bei? Ich meine, Gastronomie ist wichtig, aber ich habe so viel gelernt durch die Diagnose meines Kindes und mich so weiterentwickelt, dass ich gesagt habe, eigentlich möchte ich da was weitergeben und für ihn und für alle anderen kämpfen. Und da war ich in der Gastronomie einfach falsch. Also ich will nicht sagen, er hat mich zu einem besseren Menschen gemacht, aber gerade was sozial angeht, definitiv, hat er mich sehr viel gelehrt und diesen Schritt zu gehen, dann zu sagen, ich gehe jetzt in einen anderen Bereich und es ist ja wirklich schon sehr, sehr groß, die Umstellung, war schon eine Herausforderung und sehr bedacht. Aber eine Herausforderung oder eine Überlegung, die ich nicht bereue und sehr froh bin, dass ich diesen Schritt gegangen bin.
Gab es da für dich auch finanziell irgendwelche Überlegungen, dass das vielleicht kritisch werden könnte in der Zeit? Oder hattest du damit keine Gedanken daran?
Tatsächlich nicht, aber das lag, glaube ich, eher daran, dass Gastronomie nicht so viel verdient. Also das muss man ehrlicherweise sagen. Ich habe auch das tolle Glück, einen großartigen Mann und Papa meiner Kinder an der Seite zu haben, der mich in der Hinsicht wirklich sehr unterstützt hat, der auch in der Gastronomie tätig ist und gesagt hat, okay, mach das und ich halte dir den Rücken frei und du kannst dir die Infos holen, die du brauchst.
Genau, und dann gab es so viel freien Rücken, dass du nicht nur einfach den Beruf gewechselt hast, sondern sogar Obfrau von einem Verein geworden bist. Magst du etwas über deinen Verein Unsichtbar erzählen?
Ich habe vor jetzt schon 2,5 Jahren zusammen mit einer anderen Mama damals den Verein Unsichtbar gegründet. Wie soll ich das kurz festhalten? Also die ursprüngliche Idee war, wir sind im Alltag mit so viel Vorurteilen konfrontiert, dass ich gesagt habe oder dass wir gesagt hatten, halt, stopp, warum gehen wir so durchs Leben? Gerade natürlich unsere Kinder waren der Hintergrund dahinter, dass wir gesagt haben, es braucht mehr Sensibilisierung, mehr Aufklärung in dem Bereich. Und über Nacht eigentlich ist dann die Idee zu dem Verein entstanden, Unsichtbar, ich habe was, was du nicht siehst, was ja wirklich viele Behinderungen und Erkrankungen mit reinnimmt, weil also 80% der offiziellen Zahlen sieht man nicht, was der Mensch hat. Und wir setzen uns eben für Inklusion ein, für das Sichtbare oder das Unsichtbare sichtbar zu machen, setzen damit Angebote. Und ich kann heute eigentlich schon sagen, dass ich sehr, sehr stolz bin, dass das so gelaufen ist und so viele Menschen eigentlich bei uns gehört und gesehen werden und wir gemeinsam die Welt ein bisschen inklusiver machen.
Genau, denn der Auslöser ist ja auch ein bisschen, dass dein Sohn eine unsichtbare Behinderung hat. Wie erlebst du das in deinem Alltag? Und wenn man eben schaut, dass du sogar praktisch in diesem Verein aktiv bist, deswegen, welche Gefühle verbindest du eben auch damit, mit diesen Begegnungen mit anderen Menschen, die das vielleicht nicht so wahrnehmen?
Also die Gefühle sind jetzt andere, wie sie vor 5 Jahren noch waren, weil gerade nach der Diagnose ist dir halt oft auch einfach nur zum Weinen zumute. Also das muss man ehrlicherweise schon sagen, du fällst ein bisschen in ein Loch und ich sage immer gerne, es ist, wie es würde unter dir der Boden wegfallen. Ja, das, so fühlt es sich für mich zumindest an. Es ist schon so, dass früher, wenn jemand was gesagt hat, also gerade in dieser Verarbeitungszeit, in der du dann bist, dann nimmst du das schon sehr persönlich. Wie oft jemand gesagt hat, hast du in der Schwangerschaft was gemacht, dass so ein Kind bei rauskam oder jemand dann gesagt hat, und das sind Sätze, die tagtäglich fällen, ja, aber nur weil du dein Kind nicht erziehen kannst, ist es jetzt so. Das hat mich ziemlich getroffen, verletzt und da sind auch einige Tränen gekullert. Jetzt, nach Jahren und nach einer Mauer, die man eigentlich um sich herum aufbaut, kann man schon sagen, es verändert sich. Irgendwann fängst du dann an, drüber zu lachen oder du nimmst es gar nicht mehr ernst. Ich bin mittlerweile tatsächlich auf dem Stand, dass ich dann in die Diskussion gehe und ihn probiere zu erklären oder aufzuklären in der Hinsicht. Aber es war ein langer Weg bis dahin. Also das ist, und ich verstehe Familien oder Eltern so gut, die sagen, oder die sich dann einfach zurückziehen und innerlich weinen, ja, oder auch so die Tränen rauslassen, weil sie sagen, das ist aber nicht so. Aber ich kann diesen Eltern sagen, es wird besser. Du lernst damit umzugehen, du lernst dich zu verteidigen und auch einfach zu sagen, stopp, das betrifft mich jetzt gar nicht, das hat jemand Fremder gesagt, der uns nicht kennt.
Kannst du da vielleicht so eine typische Situation beschreiben, wenn ihr vielleicht unterwegs seid, auch im öffentlichen Raum, was Menschen erwarten und wie sie dann reagieren?
Ja, ich gebe sogar 2 Situationen vor, damit man sich es besser vorstellen kann. Als er noch klein war, da war ungefähr 3 Jahre alt, hat mein Sohn zum Beispiel gern Kopfsteinpflaster abgeleckt. Das war für ihn eine Sensibilisierung. Er hat sich damit ja runtergeholt und für ihn einfach selbst reguliert. Und das war dann in der Innenstadt und er liegt da und geht halt seinem Hobby in dem nach und dann war es trotzdem immer wieder Leute, die dann kamen und gesagt, können wir ihnen helfen, um Gottes Willen? Und ich dann gesagt habe, nee, und das passt schon, ja, aber die Abwehr greift, also du gehst dann auch in diese Diskussion. Und das war so ein Verhalten, ich meine, da war es noch ein Kleinkind, aber auch das war für andere schon, ja, das ist doch nicht normal, was macht denn das Kind da? Mittlerweile, Schulkind, ja, ist es schon so, wenn du zum Beispiel in einen Raum reingehst, dass die Leute erwarten, aufgrund des Anstands, man sagt Grüß Gott oder man begrüßt sich, ja, aber ein Kind, da was keine Lautsprache hat, von dem kannst du das nicht erwarten. Wenn ich das dann erkläre, ist immer der erste Satz, der dann fällt, ach, das habe ich jetzt aber nicht gesehen, dass der nicht reden kann. Ja, aber darum geht's ja. Also es sind diese kleinen Sachen, wo ich sage, ja, aber warum gehen sie denn davon aus, dass das so ist? Und da fangen die Leute dann an zu überlegen, ach stimmt, das ist halt so. Und das sind diese Sätze, ich glaube, das trifft es ganz gut. Und ich glaube, auch viele können sich damit identifizieren, dass es so Kleinigkeiten sind im Alltag, die für uns völlig verständlich sind, aber für Menschen, die da vielleicht nicht drüber nachdenken oder mit der Thematik auch gar nicht verbunden sind, für die das überhaupt nicht klar war.
Was glaubst du, an welchem Punkt könnte man Menschen dafür so sensibilisieren, dass praktisch sie im Alltag darauf gefasst sein können? Also wenn du sagst, man erwartet einen Anstand, aber es gibt, es ist das Gleiche, wie man zum Beispiel bei einer Person ein Geschlecht annimmt, ja, man sieht sie an und dann, das ist ja da, dass wir Menschen praktisch Vorurteile haben, damit wir überhaupt klarkommen, so ein bisschen in der Gesellschaft. Aber an welchem Punkt könnten wir Menschen schulen vielleicht dafür, dass Menschen eben auch anders reagieren können? In der Schule?
Ich habe ja tatsächlich, ohne Eigenwerbung zu machen, haben wir einen Workshop mittlerweile, der heißt Inklusion beginnt bei dir, wo wir ab der ersten Schulstufe, also Mittelschule, anfangen aktuell, wo es darum geht, du siehst ein Foto, also kurz, du siehst ein Foto von jemandem und was sind die ersten Gedanken dazu? Und natürlich kommen zum Schluss Geschichten bei raus, aber keiner hat damit gerechnet. Und diese Vorurteile, die haben wir ja immer. Also das geht ja schon los eigentlich, wenn du schwanger bist oder wenn du dann ein Kind kriegst oder ja, wenn du vielleicht aus einem anderen Land kommst und oder die Großeltern kommen aus einem anderen Land, dir sieht man es noch an, du bist aber hier geboren, hast einen Dialekt und jeder glaubt aber trotzdem, du bist, also wir haben das ja in allen Schichten, diese Vorurteile. Und ich glaube persönlich, wir müssen von diesem, was ist normal und was gehört sich, ganz weg. Also ein bisschen umdenken, auf das Individuelle jedes Menschen eingehen und den Menschen so nehmen und akzeptieren, wie er ist. Und ich bin ganz froh und ich sage das auch immer den Kindern und den Jugendlichen, wenn ihr euch nicht sicher seid oder Fragen habt, dann fragt, bevor ihr jemanden abstempelt, sagt doch, du, weil sie gehen ja alle damit offen um. Und ich finde schon, dass du merkst, dass gerade Kinder und Jugendliche generell weniger Berührungsängste haben. Und vielleicht auch gar nicht in Frage stellen, warum ist der jetzt so? Für die ist das okay. Aber oft sind wir Erwachsene die, die den Kindern das vorleben und auch klar zeigen, vor dem müsste man vielleicht Angst haben oder das ist was Neues. Und ich glaube, das sollten wir ein bisschen mehr von den Kindern mitnehmen, dass wir sagen, wir haben keine Berührungsängste und wir hinterfragen einfach mehr.
Wie wäre dann für dich eine optimale ein Umgang, wenn man einen Raum betritt, jetzt vielleicht einfach als Beispiel?
Ich bin eher die Beobachterin. Also wenn ich einen Raum betrete, ich gucke mir erstmal die Situation an. Es ist schon so, dass du sagst, du gehst einfach dann ins Gespräch mit den Leuten. Und natürlich, wenn du jetzt siehst, zum Beispiel, da ist jetzt jemand, der möchte sich nicht zu den anderen setzen, sondern abseits, dann gehe ich nicht automatisch davon aus, der möchte jetzt nicht dabei sein, sondern ich bin halt dann schon die nachfragt. Ich bin auch jemand, der sagt, ist alles in Ordnung, weil man weiß es ja nicht. Und ob es vielleicht einen Grund hat. Und die Menschen sind dann schon so, dass sie sagen, ja, das ist jetzt gerade so, weil. Aber in die Kommunikation gehen. Und das, glaube ich, betrifft gesellschaftlich alles. Red mit jemandem. Bevor ich mir ein Vorurteil über den Gegenüber erlaube, ich meine, es gehört zu uns menschlich einfach dazu, ja, dass wir die Gedanken laufen schon, ohne dass wir was davon wissen. Aber eben die Kommunikation und gemeinsam, ja, einfach das Beste daraus machen und jeden so akzeptieren, wie er ist und auch diese Kompromisse im Leben. Ja, ich erlebe das immer ganz oft, was Lautstärke angeht oder Lichtempfindlichkeit. Ja, da gibt es ja auch viele Menschen, die vielleicht gar nicht unbedingt im Autismus oder sonst wo sind, sondern die mögen das einfach nicht. Ja, dann gehe ich halt in den Kompromiss. Vielleicht gibt es ja eine Lösung für alle. Und das wäre schon schön, wenn wir das in der Gesellschaft schaffen, dass wir sagen, nein, nicht der Mensch muss sich jetzt anpassen, der das Problem hat, sondern vielleicht finden wir einen Mittelweg.
Das ist ja dann eben auch oft für alle cooler. Also es ist ja praktisch immer so, dass Barrierefreiheit das Leben für auch die Menschen, die gerade vielleicht die Barriere gar nicht spüren, besser macht. Vielleicht kommen wir noch einmal kurz zurück auf den Zeitraum. Du hast gesagt, als du die Diagnose bekommen hast, da warst du ziemlich am Boden zerstört. Und das hat sich aber im Vergleich zu jetzt verändert. Hast du vielleicht etwas, was du teilen kannst, was dir geholfen hat auf dem Weg? Vielleicht Menschen, die dich inspiriert haben oder einfach Begegnungen, die du gemacht hast, Situationen, die du erlebt hast, wo du gemerkt hast, ja doch, wir können schon was schaffen, es geht bergauf und es ist gar nicht alles so schlecht, wie es sich gerade anfühlt.
Also ich muss ehrlich sagen, ich hatte es ein bisschen leichter wie oft andere, dadurch, dass mein kleiner Bruder eigentlich auch ein Betroffener ist, auch mit derselben Diagnose. Ich will nicht sagen, wusste ich, was auf mich zukommt, aber ich wusste jetzt, dass es was ist, wo mein Kind jetzt nicht von heute auf morgen von mir geht, sondern ich war schon mal gefasst. Was mir sehr geholfen hat, waren auf alle Fälle Selbsthilfegruppen. Also das war trotzdem was, wo du sagst, du kannst dich mit anderen austauschen. Erfahrungsberichte auch von anderen, die dir dann sagen, bei mir war es genauso. Bloß es wird, also das, was ich jetzt erzähle, ist eigentlich was, was mir vor 5 oder 6 Jahren jemand anders erzählt hat. Und das ist halt schon schön. Und dass du dann Menschen hast in deinem Leben, wo du weißt, sie sind für dich da und sie verstehen dich. Und ich glaube, das ist auch unter den pflegenden Angehörigen was ganz was anderes. Die verstehen dich. Da wirst du, oft bist du da nicht von Vorurteilen geprägt, sondern wenn du dann sagst, jetzt habe ich heute wieder ewig gebraucht oder auch in Tränen ausbrichst, du musst dich dann nicht dafür rechtfertigen, sondern man versteht dich. Und in einer Selbsthilfegruppe, wo du eben an solche Menschen kommst, das gibt dir Kraft, das gibt dir Halt und es gibt dir auch Zuversicht, dass du das schaffst. Und es ist schon so, dass du oft an dir selber zweifelst. Hab ich das richtig gemacht? Gebe ich genug für mein Kind? Könnte ich mehr tun? Gerade auch, wenn du zum Beispiel sagst, du wartest dann ewig auf Therapien, wo du dann sagst, was soll ich denn noch machen? Also du zweifelst so oft selber an dir selber, also ja, oft an dir selber. Und das ist schon was, was dir sehr Kraft gibt. Ich habe mich dann auch viel eingelesen. Ich wollte mehr darüber wissen, gerade über die eine Beeinträchtigung, wo ich sage, okay, ich weiß das, was mir die Ärzte gesagt haben, mir fehlt die Begleitung. Und ich war dann auch jemand, der sich Videos und Podcasts anhört, ja, weil es natürlich schon auch viele gibt, die von sich als Betroffener auch selber erzählen und sagen, wie ihr Weg war, wo du dann auch merkst, ah, das klingt ganz ähnlich, aber es ist positiv ausgegangen.
Und wie handelst du deinen Alltag jetzt mit mehreren Kindern, mit Verein, mit Job? Hast du irgendwas, wo du dann durch runterkommst? Was sind deine Lieblingshobbys?
Wie handle ich meinen Alltag? Ich höre meistens immer nur, Selina, wie geht das? Der Tag hat nur 24 Stunden. Also ich frage mich manchmal auch. Ich glaube schon, dass ich mir teilweise vielleicht auch ein bisschen zu viel zumute, aber der Hintergrund ist einfach, trotzdem, wenn du das emotionales Thema ist, dann bist du einfach ganz anders dabei. Ich schaue schon, dass ich mir Auszeiten schaffe, einfach weil sie auch ganz, ganz wichtig sind, dass du sagst, und da meine ich jetzt eine Auszeit von allem eigentlich, dass du auch sagst, ich liebe meine Kinder über alles, aber auch da braucht es einfach mal Zeit für sich selber. Nicht jeder hat die Möglichkeit, das ist mir absolut bewusst, aber wenn es diese Möglichkeit gibt und nur wenn es jetzt eine Stunde am Tag ist, dass du ein Buch liest, also das ist so wertvoll. Ich meine, ich probiere jetzt aktuell, dass ich ein bisschen rauskomme, ob es spazieren gehen ist, mal ins Fitnessstudio gehen, telefonieren, einfach von der Seele reden und trotzdem diese kleinen Auszeiten und wenn es mittags mal 10 Minuten sind und ich rufe jemanden an, den ich gern habe, und kann mich mit dem austauschen, hilft mir das trotzdem enorm. Mein am liebsten ist eine schöne warme Badewanne, aber da brauchst du ein bisschen länger als 10 Minuten meistens. Aber das sind so Sachen, ich glaube, man vergisst sich selber ganz oft als pflegende Angehörige. Man kämpft, man tut, man macht, um das Kind oder dann eben seinen Erwachsenen, den man betreut, bestmöglich zu unterstützen, aber man selber brennt aus. Und bevor das passiert, weil ich sage dann immer, den Eltern muss es gut gehen, damit es dem Kind gut geht.
Voll. Wenn du jetzt mit all diesem Wissen, was du hast, auch mit praktisch der Selbsthilfe, die du für dich selbst hast und der Selbstliebe, zurückblickst auf die Zeit, in der es dir nicht so gut ging, eben mit der Diagnose, was würdest du deinem damaligen Ich mit auf den Weg geben?
Ich würde meinem damaligen Ich mitgeben, dass ich mir selbst vertraue, also dass das, was ich tue oder wo der Weg hingehen kann, teilweise einfacher wird, dass die Angst vor dem, was du noch nicht weißt, was dich erwartet, dass du die eigentlich gar nicht haben brauchst. Und dass es je nach Situation aber einfacher wird. Ich meine nicht einfacher in der Pflege, sondern ich meine einfacher mit dem Wissen, was ich jetzt habe. Ich meine, vor fünf Jahren oder vor 6 Jahren in dem Fall war ich noch nicht so sicher und im Umgang, und du lernst so viel, und generell lernst du so viel im Leben durch dein Kind. Ob es jetzt in der Gesellschaft ist, du lernst jeden Tag mehr. Und ich glaube, hätte ich das gewusst zu diesem Zeitpunkt, wäre ich sicherer und gestärkter durchs Leben gegangen. Ich meine, es gibt immer wieder Herausforderungen und es gibt auch immer wieder neue Ereignisse, die dich auch mal wieder zurückwerfen. Also nur weil du jetzt die Erfahrung hast, heißt es nicht, dass wieder Stolpersteine kommen. Aber mit der Erfahrung, die du gesammelt hast, sind diese leichter emotional zu nehmen als wir am Anfang.
Dann vielen Dank für diese super schönen, ermutigenden Worte, Selina. Danke, dass du bei dieser Folge dabei warst.
Vielen Dank, dass ich da sein durfte, und ich hoffe, man erreicht ein paar Eltern damit und sie können sich was mitnehmen.
In dieser Folge habe ich mit Selina gesprochen. Sie hat ihren Beruf gewechselt, um ihr Kind noch besser unterstützen zu können. Und wir bedanken uns auch bei To Next Inclusion, dem Verein zur Förderung von sozialer, digitaler und finanzieller Inklusion, für das Unterstützen dieser Folge. Wir hoffen, euch hat diese Folge gefallen und sagen Tschüss, Baba und bis zum nächsten Mal.
Wenn ihr mehr über das Leben pflegender Eltern und ihre Erfahrungen hören möchtet, dann abonniert unseren Podcast, um keine Folge zu verpassen. Wenn ihr selbst in ähnlichen Situationen seid und ihr im Podcast eure eigene Geschichte erzählen wollt, könnt ihr euch unter innovation@lebensgroß.at melden.